Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Rückblick auf die vergangene Woche und besser gesagt auf die US-Börsen am Freitag. Und das war dann insgesamt die schlechteste Woche seit März. Es gab hier massive Kursrutsche, besonders auch bei den Tech-Werten, belasten die Wall Street extrem stark. Die Quartalszahlen der Tech-Riesen haben die Anleger, wie es aussieht, nicht überzeugt. Die Twitter-Aktie verliert 21%. Auch der Rekordanstieg bei den neuen Infektionen zerrt an den Nerven der Investoren, nämlich nicht nur in Deutschland und Europa steigen Infektionen, sondern besonders auch in Amerika. Kursverluste bei den zuletzt noch sehr hoch gehandelten Tech-Werten haben den US-Börsen die schwärzeste Woche seit dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im März beschert. Wir sehen einen großen Ausverkauf bei den Tech-Werten, weil sie dem Hype nicht gerecht werden und weil sich die Leute Sorgen wegen der Wahl auch machen, sagt hier zum Beispiel Kim Forbes, das ist Chefinvestor bei der Bookit Capital Partners. Auch Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen sowie der Endspurt im Präsidentschaftswahlkampf zerrten hier an den Nerven der Börsianer am vergangenen Freitag. Wir sind nur noch 2 Handelstage von der Wahl entfernt und die Leute wollen sicherstellen, dass sie nicht auf den falschen Fuß erwischt werden. Wird also erstmal Kapital rausgenommen, ein bisschen das Risiko hier verringert. Der Dow Jones Index, der Standardwerte, schloss 0,6% tiefer bei 26.500 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich bis zu 26.143 Zähler abgesackt war. Der technologielastige Nasdaq gab 2,5% auf unter 11.000 Punkte ab, und sein 10.911 Punkte, und ist damit mit dem breit gefassten S&P 500, der 1,2% auf 3.270 Zähler absackte, hier der schlechteste Wert der Nasdaq wegen der großen Gewichtung von den Technologiewerten. Für die Gesamtwoche bedeutet es einen Rückgang beim Dow von 6,5%. Also nicht wenig, vom S&P und Nasdaq sackten um je 5,5% ab. Auch im Monat Oktober gab es damit für alle drei Indizes rote Zahlen. Bei Dow ein Minus von 4,6%, beim S&P 500 von 2,8% und bei der Nasdaq von 2,3%. Also hat sich die Nasdaq trotzdem immer noch am besten geschlagen. Man muss ja sagen, dass viele große Hedgefonds zum Beispiel im August hier viele Positionen auch verkauft haben und diesen Oktober und auch November hier erstmal ausgesetzt haben und sich auf die Lauer legen, wie sich jetzt die ganze Corona-Situation, aber auch besonders die US-Wahl sich hier weiterentwickeln wird. Auch in Europa gingen ja die meisten Indizes mit roten Zahlen aus der Woche. Der DAX sank um 0,4% auf 11.556 Punkte. Auf Wochensicht war der Verlust mit 8,6% so groß wie seit Mitte März nicht mehr. Um eine Überlastung der Intensivstationen hier auch weiter zu verhindern und die Pandemie wieder unter Kontrolle zu bringen, gelten ja in Deutschland ab diesem Montag wieder schärfere Kontaktbeschränkungen. In den USA fühlen sich unterdessen in einigen Bundesstaaten die Krankenhäuser auch rapide weiter. Wir gehen in die falsche Richtung, sagt zum Beispiel der US-Seuchenexperte Anthony Fauci. Der volatile Index, also hier der VIX-Index, lag so hoch wie seit 5 Monaten nicht mehr. Und da kann man mal einen Blick auf die Einzelwerte nehmen am vergangenen Freitag. Und die Aktien von Apple sackten um mehr als 5,6% ab. Der iPhone-Absatz ging im abgelaufenen Quartal so stark zurück wie seit 2 Jahren nicht mehr, weil sich Käufer vor der Einführung der neuen 5G-Geräte hier zurückhielten. Werden wir nachher weiter darauf eingehen. Twitter, die Aktien sprachen, wie gesagt, um 21% ein, nachdem der Kurznachrichtendienst hier weniger Nutzer gewinnen konnte, als die Wall Street erwartet hatte, und sagte, der Anstieg der Ausgaben werde sich im vierten Quartal auch noch weiter beschleunigen. Mehr Ausgaben heißt ja auch weniger Gewinn. Amazon ist auch um 5,5% abwärts gegangen für diesen großen Titel. Der Internethändler profitiert zwar eigentlich von der Pandemie, ein großer Corona-Gewinner, weil die Menschen vermehrt im Internet ja auch einkaufen. Dennoch rechnet das Unternehmen mit höheren Kosten im Schlussquartal. Amazon hat extrem viele Leute, über 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt auf der ganzen Welt zum Beispiel. Und auch da die Corona-Schutzmaßnahmen, Masken, Desinfektionen, Hygienekonzepte, das wird sich alles auch auf die Margen einschlagen. Kommen wir zu Facebook. Die Aktien von Facebook verlieren sogar 6,3% am vergangenen Freitag. Der Social Media Riese hatte starke Zuwächse bei den Werbeeinnahmen hier gemeldet, was ja ein sehr positives Zeichen ist, dass sich auch dieses Geschäft wieder erholt. Sich allerdings zurückhaltend über die Zukunft gezeigt, wie auch Apple. Das Unternehmen sagte, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie ein schwieriges Jahr 2021 bedeuten könnten. Der positive unter allen ist ja Alphabet. Die Aktien der Google-Muttergesellschaft klettern um knapp 4% nach oben in diesem schwachen Gesamtmarkt, nachdem das Unternehmen die Schätzungen für die vierteljährlichen Verkäufe wirklich übertroffen hat, da die Unternehmen die Werbung wieder aufnahmen und hier im Mittagshandel pendelt sich die Aktie auf einen Gewinn von 3,7% insgesamt ein. Obwohl wir relativ solide technische Gewinne verzeichneten, haben die anhaltenden Sorgen über die Unsicherheit bei den Wahlen und die steigenden Coronavirus-Fälle wieder einmal zugenommen, sagte hier Ryan Detrick von der LPL Financial in Charlotte, North Carolina zum Beispiel dazu. McDonald's haben wir noch zum Beispiel auch noch. Die Aktien von der Fastfood-Kette sackten um ein knappes Prozent ab. McDonald's muss mit einer potenziell mehreren Milliarden Dollar schweren Klage durch Dutzende schwarzer Franchise-Nehmer rechnen, die den Unternehmen hier starken Rassismus vorwerfen. Hier können wir also auch sehen, wie sich das hier weiterentwickelt bei diesem aufgeladenen politischen Klima, besonders wenn es hier um Rassenfragen geht, wenn man das so nennen möchte, oder um Diskriminierung besser gesagt, um Rassismus. Besonders in den USA, aber auf der ganzen Welt ist das ja immer mehr ein Thema. Gucken wir mal auf die anstehende Woche jetzt an, die Handelswoche. Die Vorzeichen sehen erstmal ganz gut aus nach dem großen Abverkauf. Wir haben gerade gesagt, über 6% für große Aktien wie Amazon, Apple sind dann wieder ein bisschen im Plus gestartet, vorbörslich. Wie es hier aussieht, auch der Deutsche Leitindex ein wenig fester. Wir haben aber jetzt auch wieder einen Teil-Lockdown in Großbritannien, auch weitere Länder, kommt die große Pandemie immer wieder weiter zurück und vielleicht sogar stärker, muss man sagen, als vorher. Viele Unsicherheiten, es wird wieder mit sehr großer Volatilität gerechnet, erst recht, umso näher wir hier zur Wahl kommen. Und dann nicht nur, dass die Wahl passiert, es ist gar nicht mal so entscheidend, ob jetzt Donald Trump oder Joe Biden gewinnen wird, sondern ob es eine wirklich friedliche Machtübergabe stattfinden wird, ob wir hier einen gespaltenen Kongress und Senat haben in dem Fall. Also es wäre sehr ungünstig, wenn zum Beispiel Joe Biden gewinnt, aber der Senat republikanisch bleibt. Da wird das also auch mit den Stimuluspaketen sehr, sehr schwierig werden. Zum Beispiel andersrum auch, wenn Donald Trump Präsident bleibt, aber der Senat demokratisch ist. Mit dem Haus hat Donald Trump eigentlich gar keine Möglichkeit mehr zu regieren, nur noch durch Dekrete zum Beispiel. Das würde die Wirtschaft, das würde die ganze Politik in den USA lähmen, auch wieder noch zu mehr Divides, zu mehr Unruhen auch führen. Gucken wir uns erstmal, was hier diese Woche wirklich ansteht. Wir haben diesen Lockdown Light ab Montag, ab heute und auch die US-Wahl. Wie gesagt, das sind diese zwei Mega-Ereignisse, die auf jeden Fall den Markt bewegen werden. Verunsichern halt wirklich diese neue Handelswoche viele Anleger. Und jetzt muss man sich auf Turbulenzen einstellen. Viele haben auch noch Angst, dass wir nochmal die Corona-Tiefs sehen werden. Damals muss man ja wirklich dazu sagen, jeder kennt es ja selbst, wie man da sein Gefühl hatte. Im März, es gab gar keine Informationen, wie tödlich das Virus ist, wie stark es sich verbreitet. Es wurde Klopapier weggekauft, es wurde Panik verbreitet. Auch jetzt wird wieder Klopapier viel gekauft, zum Beispiel in andere Lebensmittel. Die Leute sind aber viel gelassener oder auch vielleicht ein bisschen resigniert, muss man sagen. Und das ist jetzt nicht das gleiche Gefühl, auch nicht an der Börse, wie jetzt Corona-Höchstzeiten im März damals. Es kann dann trotzdem sein, dass der DAX noch um einiges fallen wird. Gucken wir uns das mal hier wirklich mal konkret an. Selten ballen sich hier so zwei derart bedeutende Großereignisse innerhalb einer Handelswoche an den Märkten hier zusammen. Wie gesagt, ab diesem Montag fährt Deutschland, das größte Land der Eurozone, muss man sagen, an seiner Wirtschaftskraft, seine Volkswirtschaft ein zweites Mal teilweise herunter. Und das wird eine große Auswirkung auf die ganze EU haben. Und in der Nacht zum Mittwoch blickt die Welt gebannt nach Washington auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen. Beide Ereignisse für sich genommen hätten schon das Potenzial, die Märkte kräftig durcheinander zu wirbeln, sowohl nach oben als auch nach unten. Europaweit und auch in Deutschland steigen die Covid-19-Fallzahlen sehr rasant. Daher hat die Bundesregierung beschlossen, weitreichende Kontaktbeschränkungen einzuführen und auch die Gastronomie und Hotels zu schließen. Für einen ganzen Monat. Es werde eine Weile dauern, bis klar sei, ob der von Bund und Ländern beschlossene Wellenbrecher-Lockdown wie gewünscht wirke, sagte der Analyst Jochen Stanzel von den Online-Poker CMC Markets. Noch sollen Unternehmen, Schulen und Kitas auch offen bleiben Und die Hoffnung auch an der Börse ist groß, dass sie so bleiben kann und vielleicht die Auswirkungen nicht so rapide sind wie in den gewissen ganzen Lockdown oder Shutdown, den wir im März gesehen haben. Gesamtwirtschaftlich werde das Schließen von Gaststätten und etlichen Dienstleistungsbereichen für weitere 4 Wochen, also besonders auch im Freizeitbereich, aber merkliche Effekte haben, selbst wenn dass die Einbußen nicht so gravierend sein dürften wie im Frühjahr. Das sagt zum Beispiel der DZ-Bank-Volkswirt Stefan Bielmeier zu dieser Situation. Völlig ungewiss ist auch, wie die Märkte auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen reagieren. Als großer Favorit in den Wahlumfragen gilt ja der demokratische Herausforderer Joe Biden. Amtsinhaber Donald Trump werde hier von den Demoskopen nur geringe Chancen hier wirklich zugerechnet. Muss man dazu sagen, dass natürlich auch damals vor 4 Jahren Hillary Clinton sehr gute Wahlumfragen hatte, auch noch bei der Wahltag sogar gesagt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, auch nur zwischen 5%, vielleicht 5 und 10% lag. Und dann Trump hat zum Schluss gewonnen. Da haben die Umfrageinstitute auch Fehler eingeräumt, zum Beispiel, die haben bestimmte Leute nicht befragt. Wird auch vermutet, zum Beispiel, dass es so ist, dass Leute, die Trump wählen, das auch nicht gleich offen zugeben, zum Beispiel, oder sagen, das geht ihnen gar nichts an, wen ich hier gewählt habe. Also da muss man wirklich die Umfragen mit Vorsicht genießen. Prinzipiell sind aber Umfragen in so Bereichen relativ genau, muss man sagen. Aber in den USA ist ja die Besonderheit, dass wir hier nicht wie in Deutschland in diesem Fall da eine Mehrheitswahl haben, zum Beispiel, dass die meisten Stimmen, der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt, sondern wir haben das Electoral College. Das heißt, es geht um die Bundesstaaten und die Wahlmänner in diesen Bundesstaaten. Und das ist dann noch schwerer, da wirklich eine Umfrage zu machen. Wir sehen ja in Deutschland, dass die Bundestagswahlumfragen ja meistens relativ genau sind. Abweichungen von 2 bis 3% sind da immer normal. So, die Frage ist: Chaos nach der Wahl. Aus Sicht der Investoren geht es ja weniger jedoch darum, wie gesagt, wer jetzt gewinnt, ja, muss man sagen, sondern wie es hier nach der Wahl ausgehen wird. Im Kern werden beide einigermaßen wirtschaftsfreundlich agieren. Für die Kapitalmärkte ist Fed-Chef Jerome Powell letztlich viel wichtiger als der nächste Präsident und der hat den Kurs bereits vorgegeben, dauerhaft niedrige Zinsen und das wird auch erstmal lange, lange so bleiben. Eine Bekräftigung dieses Kurses erwarten Börsianer im Anschluss an die US-Notenbank-Sitzung hier auch am folgenden Donnerstag. Das eigentliche Risiko sind Analysten eher im Umgang mit den Wahlergebnissen. Sollte Trump verlieren, wird er den Prozess der Machtübergabe so schwierig wie möglich gestalten, sagt jedenfalls Naim Aslam, Chefmarktanalyst des Brokerhauses Ava Trade. Außerdem würden die ersten Hochrechnungen hier voraussichtlich ein verzerrtes Bild auch liefern, da die Auszählungen der zahlreichen Briefwahlstimmen meist erst nach Schließungen der Wahllokale beginne. Gibt zum Beispiel Neil Wilson, Chefanalyst des Online-Pokers Markets.com, zu bedenken. Anleger sollten sich daher auf Kursturbulenzen wirklich einstellen. Was meint er damit? Es geht darum, dass es, wie es aussieht, extrem viele Briefwahlen gibt in den USA. Briefwahlen werden besonders von demokratischen Wählern bevorzugt. Über 60, 70% aller Briefwahlstimmen voraussichtlich sind hier also Demokraten. Die gehen also nicht persönlich dann zur Wahl. In diesem Fall, das machen eher die Republikaner im Durchschnitt. Das kann also sein, wenn bestimmte Bundesstaaten, die dürfen auch die Wahlzettel erst öffnen an den Wahltag. Und dann muss man natürlich versuchen, in so riesen Staaten mit so vielen Menschen das schaffen, alles richtig zu zählen und dann zu sortieren, die Briefe zu öffnen. Das ist eine unglaubliche Mammutsaufgabe, diese Briefwahl, weil in dieser Form gab es noch nie so viele Briefwahlstimmen, natürlich wegen der Pandemie in der ganzen US-Geschichte. Und es kann also sein, dass, weil die Trump-Anhänger in diesem Fall immer persönlich zur Wahl gehen, dass man hat man die Stimmen auch gleich registriert, zum Beispiel, dass wir am Ende des Abends sehen werden, dass Donald Trump Präsident ist. Und dann kommen aber langsam diese Briefwahlstimmen ein, werden nachgerechnet von den demokratischen Wählern zum Beispiel, die großteils diese Briefwahl machen. Und am Ende in einer Woche kann es sein, oh, Joe Biden hat dann doch gewonnen als Beispiel. Das wird aber Donald Trump bestimmt anfechten. Da gibt es vielleicht noch eine Neuauszählung und das geht dann vor den Supreme Court, der eher konservativ ist als das ganze politische Geschehen. In Amerika ist sehr interessant und er kann natürlich viel vermuten. Ich bin aber sehr positiv eingestellt, dass es hier viel Angstmacherei ist. Wenn Donald Trump verliert, und zwar relativ deutlich, bin ich mir sicher, dass er auch hier einen Machtübergang leisten wird. Und im Gegenteil, wenn Trump gewinnt, dann sollte es da auch hin weiter keine Probleme geben. Da wird viel schwarz gemalt. Wir werden aber nächste Woche auf jeden Fall darüber noch weiter reden können. Daher sind bereits in der vergangenen Handelswoche zahlreiche Investoren ja auch in Deckung gegangen. Der DAX notierte hier zum Börsenschluss bei 11.556 Zählern und damit 0,36% hier schwächer. Der Eurostock 50 notierte mit knapp 1,8% im Minus bei 2.958 Punkten. Wir haben ja schon gesagt, der US-Leitindex alle hier schwer unter Beschuss. Die Notenbanken stehen aber bereit, das ist die gute Nachricht. Daher hilft es auch nicht, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend stark, auch die amerikanische Wirtschaft, aber sonst die deutsche Wirtschaft auch hier mit 8,2% gewachsen ist, muss man sagen, gegenüber dem Vorjahrquartal natürlich, Vorquartal, also das letzte Quartal. Denn die Märkte blicken längst auf die Wirtschaft im vierten Quartal, das ist nämlich viel interessanter jetzt. Und da stimmt etwa Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, auf negative Nachrichten ein. Der kurzfristige Ausblick zeigt ganz klar eine Verschlechterung, sagte sie hier am Donnerstag auf der nach der EZB-Ratssitzung, muss man sagen, vergangener Donnerstag. Immerhin, die Märkte können sich darauf verlassen, dass die Notenbanken weiterhin alles dafür tun werden, dass die Pandemie keine neue Schuldenkrise auch auslöst. EZB-Chefin Lagarde deutet eine Erweiterung des Anleihekaufprogramms PEP an, das die Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen hier niedrig hält. Auch der Chef der US-Notenbank Powell dürfte, wie gesagt, am kommenden Donnerstag stark signalisieren, dass die Fed die Wirtschaft mit ihrer lockeren Geldpolitik weiter unterstützt und dass auch noch genug Geld da ist oder dann gegebenenfalls noch mehr Geld gedruckt wird. Und neben den ganzen Zahlen geht es natürlich auch um die Berichtssaison, geht noch weiter. Für das dritte Quartal darf man auch nicht vergessen. Allein im DAX öffnen etwa ein halben Dutzend weitere Firmen ihre Bücher. Hierzu zählen der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, der da vorher schon eine Gewinnwarnung gemacht hat. Wir werden also da genauer uns die Zahlen angucken, sowie die beiden Versicherer München Rück zum Beispiel und auch die Allianz. Aus dem Ausland legen die Billigflieger Ryanair und Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft der Börsengurus Warren Buffett, hier Zahlen vor. Das könnte auch sehr interessant werden. Und auch hier sind Anleger vor bösen Überraschungen nicht gefeit. Besonders bei den Versicherern wird ich sehr vorsichtig sein. Wie die SAP-Zahlen ja auch zu Beginn der Woche gezeigt haben, zum Beispiel, nach einem gekappten Langfristausblick hier fiel der Aktienkurs des wertvollsten deutschen Unternehmens um 22%. Und das gucken wir uns gleich noch genauer an, was das jetzt für die SAP-Aktie bedeutet. Und das ist unser neues Thema. Und zwar lohnt sich jetzt hier der Kauf der SAP-Aktie. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Der Softwarehersteller hat hier die Aktionäre mit einer Gewinnwarnung ja stark verschreckt. Der Konzern ist wirtschaftlich gesund, muss man sagen. Trotzdem könnte hier eine Erholung des Aktienkurses dauern. So stark wie am vergangenen Montag ist der Kurs vom SAP seit 20 Jahren nicht mehr abgestürzt. Um rund 22% ging es runter, nachdem der Softwarehersteller den kurz- und mittelfristigen Ausblick hier nach unten korrigiert hat und eine strategische Neuausrichtung auch angekündigt hatte. Die Panik vor drastischen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, die ohnehin viele Aktionäre erfasst hatte, traf den wertvollsten DAX-Konzern hier dann mit voller Wucht. Die SAP-Führung ließ sich davon nicht beirren. Vorstandschef Christian Klein kaufte für gut 200.000 Euro Aktien. Auch Finanzchef Luka Mucic und der Technikvorstand Jürgen Müller investieren, wie Stimmrechtsmitteilungen auch zeigten. Also der Vorstand glaubt an das Unternehmen. Aufsichtsratschef Hasso Plattner stockte seinen Anteil am DAX-Konzern, den er vor fast 50 Jahren auch mitbegründet hatte, gar um 250 Millionen Euro auf, getreu dem Börsenmotto Buy on Bad News. Also wenn es schlechte Nachrichten gibt, dann greifen wir zu. Jenseits der Loyalität gibt es dafür durchaus auch gute Argumente. Das hohe Minus erinnert zwar eher an Wirecard, muss man sagen, als an SAP. Der Softwarehersteller ist allerdings wirtschaftlich kerngesund und auch seriös. Ein Kurssturz war sicher gerechtfertigt, aber nicht in dieser Höhe. Die langfristigen Wachstumstrends sind nach wie vor intakt, sagt Markus Jost von Independent Research zum Beispiel. Wie er empfehlen hier die meisten Analysten die Aktie hier auch weiter zum Kauf oder auch zum Halten. Allerdings vielfach mit niedrigeren Kursziele, die wurden also alle angepasst. 130, 140 Euro sieht jetzt fast kein Analyst erstmal für die nächste Zeit. Dass SAP die Verluste so bald wettmacht, erwartet Jost aber auch nicht. Zum einen sei das Marktumfeld wegen der Corona-Krise hier sehr schwierig. Zum anderen habe SAP angekündigt, dass die Profitabilität in den nächsten 3 Jahren nicht steigen werde. Gerade diese Kennzahlen ist ja für Aktionäre und Analysten sehr wichtig. Nicht zuletzt könnte es dauern, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und SAP ist nicht der Einzige auf dem Markt natürlich, hat eine besondere Stellung mit den ERP-Systemen, aber auch in der Cloud zum Beispiel gibt es ja sehr, sehr große Anbieter, besonders aus Amerika, die viel, viel Geld investieren. Und da wird es sehr, sehr schwer mitzuhalten und trotzdem dabei auch Geld zu verdienen. All das bedeutet, wer jetzt investiert, muss womöglich wirklich Geduld haben. Viele haben ja auch gedacht, nach so einem großen Absturz kann es auch schnell einen großen Rebound geben, wenn mal wieder 5 bis 10% die Aktie steigt. Das war nicht der Fall. Nach dem großen Rebound am Montag ist die Aktie um 2% gestiegen und jetzt auch im schwachen Gesamtmarkt ist die Aktie auch kontinuierlich weiter gefallen. Genau wie die Bayer-Aktie, die auch bei 45 Euro, viele gesagt haben, nach so einem großen Absturz wird die wieder schnell steigen. Sehen wir jetzt, Bayer-Aktie ist bei 40 Euro, dass sich das so leicht hier nicht die Börse vorhersagen lässt. Für diesen Kurssturz dürfte es eine Reihe von Gründen geben, das gucken wir uns genauer an. So erreichte die überraschende Ankündigung von SAP ohnehin schon sehr nervöse Anleger, das muss man dazu sagen. Lässt man diese Umstände beiseite, bleiben aber zwei weitere Faktoren, die wichtig sind. Erstens hier, die Corona-Krise macht SAP mehr zu schaffen als bislang wirklich gedacht. Wir haben gedacht, vielleicht hat sogar SAP einen Vorteil. SAP ist ja das größte Tech-Unternehmen Europas. Das muss doch profitieren. Wir sehen, gucken auf die Tech-Unternehmen in Amerika, diese profitieren. Darf man nicht sagen, Tech ist Tech, sondern SAP hat ja eine ganz andere Richtung als zum Beispiel jetzt eine Apple. Die haben ja gar kein Privatkundengeschäft in diesem Bereich, das sind alles Geschäftskunden und die Geschäfte in Deutschland leiden ja von den Unternehmen. Großteils. Und die Infektionszahlen steigen ja weiter und die Hoffnung auf eine Erholung im Herbst ist also jetzt wirklich illusorisch herausgestellt. Im Winter wird es spannend. Und ob jetzt nach November dieser Lockdown oder weitere stärkere Beschränkungen wirklich aufgehoben werden zur Weihnachtszeit, wo die Leute sich großteils sich nicht nehmen lassen werden, zu ihrer Familie zu fahren, um dort Weihnachten zu feiern, bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie es da hier weitergehen wird. Wahrscheinlich wird es erst im Frühling wieder besser. Durch die wirtschaftliche Unsicherheit werden größere Projekte noch genauer geprüft, berichtet zum Beispiel der Softwarehersteller. Zudem buchen die Kunden über die Plattform Concur deutlich weniger Geschäftsreisen, was dem Cloud-Geschäft auch schadet zum Beispiel. Im dritten Quartal hat SAP das schmerzlich zu spüren bekommen. Der Softwarekonzern legte Zahlen vor, um die ihn anderen Unternehmen vermutlich beneiden, verfehlte aber bei fast allen Kennzahlen die durchaus optimistischen Erwartungen hier der Analysten. Der Umsatz sank um ganze 4% auf 6,5 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis auf 12% auf 1,4 Milliarden Euro. Während der Verkauf von Softwarelizenzen und das Servicegeschäft hier einbrachen, wuchs das Cloud Computing um 11%, aber viel weniger als hier erhofft. Die Prognosen sind damit hinfällig fürs laufende Jahr und darüber hinaus, mindestens bis zum ersten Jahreshälfte 2021, werde sich die Pandemie auf die Nachfrage auswirken, insbesondere in stark betroffene Branchen, teilte SAP auch mit. Daher sei damit auch zu rechnen, dass der Softwarehersteller Ziele für zentrale Kennzahlen wie Umsatz, Betriebsergebnis und auch Cloud-Erlös 1 bis 2 Jahre später erreichte. Bei Softwareanbietern wie SAP ist man davon ausgegangen, dass sie die Corona-Krise auch gut überstehen und sogar davon profitieren, sagt auch hier der Independent Research Analyst Jost. Exemplarisch steht dafür, wie gesagt, Konzerne wie Microsoft wird immer dann genannt, die ja mit den Videokonferenzen, mit Azure, mit als Cloud Computing IT-Infrastruktur uns ja auch wirklich sehr gute Zahlen vorgelegt haben. Auch andere amerikanische IT-Spezialisten wie Salesforce, ein direkter Konkurrent von SAP, muss man sagen, ServiceNow und auch Twilio überzeugen ja nur wieder, schade, dass wieder ein deutsches Unternehmen nicht überzeugen konnte. Die Einführung von komplexen Systemen zur Steuerung von Geschäftsprozessen, wie SAP sie mit hier S4 HANA ja entwickelt, verschiebt einen Teil der Kundschaft dagegen, denn diese Projekte gelten ja als sehr teuer, muss man sagen, und auch langwierig. Das hat sich in den vergangenen Wochen bereits auch abgezeichnet, etwa in einer Umfrage der Kundenorganisation DASAG. Diese Erkenntnisse schwarz auf weiß zu sehen, sei für viele Anleger aber ein Schock gewesen, sagt hier Jost. Sollte man nicht unterschätzen. Jetzt sagt SAP, wir setzen alles auf die Cloud. Die Cloud ist die Zukunft. Und das ist der zweite wichtige Faktor, den man hier lernen konnte. Durch die Corona-Pandemie verändert sich das Nutzungsverhalten der Kunden fundamental. Viele Unternehmen leiden unter der Krise, weil sie Lieferengpässe haben oder die Produktion auch stockt, sagt SAP-Chef Klein dem Handelsblatt zum Beispiel. All diese Prozesse werden mit SAP-Software ja auch betrieben. Die Kunden wünschen nun schneller in die Cloud zu kommen. Die zentrale Infrastruktur soll mehr Flexibilität bieten, zum Beispiel wenn Unternehmen kurzfristig Büros auch schließen müssen, also für das Homeoffice. SAP ist mit dem Verkauf von Softwarelizenzen groß geworden, hat aber in den vergangenen 10 Jahren unter Kleins Vorgänger Bill McDermott zahlreiche Cloud-Spezialisten auch übernommen, um da auch in der Cloud zukunftsfähig zu werden. Die Integration der Produkte und die technische Vereinheitlichung der Infrastruktur sind aber bis heute noch nicht abgeschlossen, muss man sagen. Es waren auch sehr, sehr teure Zukäufe, die waren auch sehr umstritten. Und besonders muss man sagen, deutsche Unternehmen und Zukäufe, kann immer nur wieder Bayer sagen als Beispiel, das geht meistens in die Hose. Deutschen bezahlen meistens für Übernahmen aus Amerika, besonders und auch aus China zu viel Geld. Um die Umstellung zu beschleunigen, will hier der Konzern zusätzlich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag hier wirklich investieren. Zu den Zielen zählt eine bessere Auslastung der Infrastruktur und eine höhere Automatisierung der Prozesse. Das drückt zunächst weiter auf die operative Marge, die für viele Aktionäre und Analysten eine wichtige Kennzahl ist, und das zu Recht. Bis 2023 sei ein negativer Effekt von 4 bis 5 Prozentpunkte wirklich zu erwarten. Das ist sehr viel bei einer Marge, teilte SAP mit. Das Versprechen, die Profitabilität in den nächsten Jahren kontinuierlich auch weiter zu steigern, ist damit futsch. Im dritten Quartal lag der bereinigte Wert, der intern für die Steuerung verwendet wird, noch bei 31,7%, also eigentlich eine Traummarge, muss man sagen, ganz starke Ergebnisse. Aber jetzt, es geht um die Zukunft, die Börse über die Zukunft gehandelt, und die sieht die nächsten Jahre jedenfalls nicht so gut aus. Und diese schnellere Umstellung auf dieses Cloud Computing sei hier strategisch nachvollziehbar, sagt Holger Schmidt von dem Bankhaus Metzler zum Beispiel. Die Ankündigung habe hier aber viele Investoren aber sehr überrascht. SAP redet ja seit Jahren von der Integration und der Vereinheitlichung dieser Cloud-Dienste. Muss man überlegen, die hat man vor 10 Jahren gekauft, manche Cloud-Systeme. Dass man noch mal so massiv in die Technik investieren muss, war nicht absehbar. Also wieder ein viel zu teurer Fehlkauf, muss man hier sagen, weil es sehr wichtig ist, da zu investieren, muss man das Geld gut einsetzen. Der Analyst sieht hier eine wenig attraktive Kombination aus langsamem Wachstum und hier nicht steigender Profitabilität. Er hat SAP daher von Kaufen auf Halten heruntergestuft, und hier hat er ein Kursziel von 105 Euro gesenkt. Die Aktie ist ja derzeit ein Abschlag von mehr als 40% im Vergleich zum direkten Konkurrenz. Zwar günstig im Vergleich gesehen, aber woher soll im Moment der positive Impuls für SAP kommen, muss man sagen. Und das ist ganz wichtig, die Zukunftsaussichten und die Konkurrenz wächst immer weiter und sehr stark. Mit kurzfristigen Verbesserungen und positiven Überraschungen seien in den nächsten Monaten hier bei SAP nach seiner Meinung nach nicht zu rechnen. Klar ist auf jeden Fall, langfristig hat SAP viel Potenzial. Der Softwarehersteller nimmt sich vor, ab 2023 wieder auch kräftig zu wachsen. 2025 soll der Umsatz mehr als 36 Milliarden Euro erreichen. Das Cloud-Geschäft soll dann etwa 22 Milliarden Euro dazu beitragen. Also ganz großer Beitrag hier im Cloud-Geschäft, wird also auf die Cloud gesetzt. Angesichts wachsender Margen soll das Betriebsergebnis hier auf 11,5 Milliarden Euro anwachsen, also etwas Doppelte, was es jetzt ist. Und dank der Cloud-Abos, die monatliche Einnahmen versprechen, soll der Anteil besser planbarer Umsätze bei 85% liegen. Mit dieser konsequenten Ausrichtung aufs Cloud Computing setzt SAP alles auf eine Karte, urteilt Julian Cefrani von Analystenhaus Jefferies. Eine erfolgreiche Transformation werde sich finanziell auszahlen, wenn es funktioniert. Es gäbe aber noch Fragen zur Reife der Produkte und zur Umstellungsbereitschaft der Kunden etwa. Es könnte dazu führen, dass die Investoren noch mehr warten, bis sie die Unternehmen auch wieder wirklich vertrauen können. Man muss dazu sagen, Microsoft hatte auch noch Jahre vor Jahren sehr, sehr schlechte Quartale, wo auch viele gesagt haben, dass Microsoft ein altes Unternehmen ist, old economy, dass es nicht mehr funktionieren wird. Und dann hat Microsoft sich gewandelt, muss man sagen, hat auch viel in die Cloud investiert, und jetzt sieht man, jetzt in den letzten 10 Jahren ist es eine der erfolgreichsten Unternehmen geworden, gehört zu den Top 5 großen amerikanischen Unternehmen, und das sieht man auch an den Aktienkurs. Die letzten 10 Jahre waren sehr gut, aber es gab auch Zeiten, wo zum Beispiel auch Microsoft nicht immer ein Kauf war. SAP könnte es in der Zukunft wieder sehr interessant werden, momentan aber keine großen Erwartungen. Wer langfristig hier sein Geld liegen lassen kann, ohne nervös zu werden, egal was für Nachrichten kommen, der ist ja die nächsten 5 Jahre bei relativ moderatem Risiko, muss man sagen, weil wir haben einen Technologiewert von dieser Größe von SAP, und die kann man also auch nicht als Deutschland oder als Europa hier freigeben. Zum Fall, die muss auf jeden Fall auch gestützt werden, wenn es hier Probleme gibt. So viel zu diesem Thema. Wir gucken uns mal ein eher freundliches Thema an für viele Leute, und zwar der Bitcoin. Der steigt und steigt, und er steigt auf mehr als 14.000 US-Dollar. Ist auch gestiegen schon. Noch im März hat die Digitalwährung unter der Pandemie ja stark gelitten. Für den Aufschwung könnte, wie gesagt, der Zahlungsdienstleister PayPal jetzt sorgen. Und das hat man auch stark am Kurs gemerkt. Die Digitalwährung Bitcoin setzt ihren Höhenflug erstmal weiter fort. Erstmal seit Anfang 2018 überwand die älteste und bekannteste Digitalwährung am Samstag die Marke von 14.000 US-Dollar, das sind also 12.000 Euro etwa. Zuletzt kam der Kurs auf der Kryptowährungsbörse Bitstamp dann ein wenig zurück auf 13.911 Dollar. In diesem Bereich sind wir momentan. Frischen Schwung erhielten auch Kryptowährungen zuletzt von der Ankündigung des Zahlungsdienstleisters PayPal, seinen Kunden hier ihre Verwendung zu ermöglichen. Die Nachricht folgt auf andere positiv aufgenommene Neuigkeiten, wie die Einrichtung eines Bitcoin-Fonds durch die große Investmentgesellschaft Fidelity. Im Sommer zum Beispiel auch Square, Und auch andere Orakel sind bei Bitcoin damit involviert, wollen da auch ein paar Bilanzen mit Bitcoin aufbauen. Allein im Oktober hat der Bitcoin rund 30% an Wert gewonnen. Also alle Leute, die seit Oktober hier investiert sind, können sich über eine schöne Rendite freuen. Noch im März war der stark schwankende Bitcoin-Kurs im Sog der Corona-Krise unter die Marke von 4.000 Dollar gefallen. Also waren damals wieder gute Einstiegschancen, wie fast alle Assets-Klassen im März. Vielleicht kriegt man ja dieses Jahr nochmal eine Chance, ganz tief einzukaufen. Mal sehen. Viele sagen ja auch, Bitcoin soll ja wie Gold, muss man das so sehen. Es ist eine begrenzte Ware. Es ist begehrt. In diesem Bereich kann also auch gegen Inflation schützen, weil es ja wie gesagt begrenzt ist. Geld kann man so viel drucken, wie man will, US-Dollar. Aber der Bitcoin soll begrenzt sein, genau wie das Gold, was auf der Welt ist. Es wird immer Vergleiche gezogen. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Mal dieser große Absturz damals im März hat gezeigt, der hat sich Gold ist auch abgestürzt, muss man sagen, in der Corona-Pandemie. Aber nicht so stark wie hier der Bitcoin. Und das wird man in der Zukunft sehen, ob es wirklich diese Parallele mit Bitcoin und Gold stimmt. Wir gucken auf TikTok und das Gericht hat hier in den USA das TikTok-Verbot gestoppt. Eine US-Richterin hat ja ein Verbot der Video-App zum 12. November, war es hier angekündigt, gekippt. Damit gerät die US-Regierung mit ihren Vorgängen gegen TikTok weiter unter Druck. Aber US-Präsident Donald Trump und seine Attachés sind schon dabei, einen neuen Deal auszuklunkeln. Da gibt es viele Möglichkeiten, doch zu sagen, dass hier ByteDance, ist ja die große Muttergesellschaft, doch eine Möglichkeit, TikTok hier zu verbieten. Und da muss man sagen, die Lage bleibt weiter unklar. Trump hatte ja zwar bereits verkündet, dass er einen grundsätzlichen Deal hier abgesegnet habe, der den Fortbestand von TikTok in den USA durch den Einstieg der amerikanischen Konzerne Oracle und auch Walmart sichern solle. Doch seitdem gab es widersprüchliche Angaben dazu, ob die neuen US-Partner oder ByteDance wirklich hier die Mehrheit am globalen TikTok-Geschäft halten sollen. Und der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung verzögert sich hier immer weiter, muss man sagen. Und auch die US-Regierung und China sind da im Hintergrund stark am Agieren. Besonders China gefällt das gar nicht, dass TikTok hier verboten werden soll. So viel mal kurz zu diesem Thema. Wir sehen hier, gucken wir mal auf Twitter kurz. Warum ist Twitter diese 21% so stark abgestürzt? Liegt das wirklich nur in diesem Bereich daran? Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, dass weniger Nutzer erreicht haben als gedacht. Der US-Senat hier bestellt hier die Chefs nicht nur der großen sozialen Plattform zum Rapport. Die Republikaner drohen ihnen auch mit Entzug einer wichtigen Geschäftsgrundlage. Und das ist das ganze Thema auch bei Twitter, besonders auch bei Facebook und Google. Und das ist ein wichtiges Thema auch jetzt kurz vor der US-Wahl, was nach der US-Wahl auch wieder mehr in den Fokus geraten wird. Und deswegen ist auch die Twitter-Aktie so stark abgestürzt, ist meine Vermutung. Auch Facebook gibt also viele Unsicherheiten außerhalb auch von der Corona-Pandemie, weil ja Facebook extrem gute Zahlen zum Beispiel präsentiert hat. Und wenn wir jetzt Twitter zum Beispiel sehen, waren die Zahlen auch gut, aber die Erwartungen waren zu hoch. Man hat mehr von Twitter erhofft, besonders wenn es um Wachstum geht. In der Corona-Krise vermutet man ja, dass ein soziales Netzwerk, man sieht ja an Facebook, dass die Leute mehr auf Facebook sind, mehr schreiben, mehr auf Instagram, mehr auf WhatsApp kommunizieren. Und auch bei Twitter war der Wachstum da, aber zu gering. Und was gibt es noch für Probleme bei diesen drei Unternehmen, Google, Facebook und Twitter? Und zwar gibt es jetzt Anhörungen vor dem US-Senat. Das ist häufig auch ein großes Theater. Mehr Spektakel für die Öffentlichkeit als Faktensuche. Es wird ja auch zum Beispiel übertragen live. Kann man sich das im Fernsehen in Amerika dann immer angucken. Diese Anhörungen im US-Senat für den politischen Diskurs, muss man sagen. 6 Tage vor einer umkämpften Präsidentschaftswahl ist das auch besonders nicht anders. So braucht Ted Cruz, republikanischer Senator aus Texas, auch nur wenige Sekunden, um auf Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Die drei Zeugen, die wir heute anhören, sind nach meiner Meinung die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit in den USA, hat er gesagt, zu Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, ja, und Jack Dorsey, also der Chef von Facebook, der Chef von Google, also von Alphabet besser gesagt, und Twitter-Chef Jack Dorsey wurde also hier stark angegriffen. Muss man sagen, Ted Cruz hat hier am Abend vor der Anhörung ein Werbebild im Stil einer Boxkampfankündigung verbreitet, das ihn als Verteidiger der Meinungsfreiheit gegen den Zensurzar Dorsey zum Beispiel zeigte von Twitter. Der Wirtschaftsausschuss des US-Senats hat die Topmanager der Tech-Konzerne hier eingeladen, um zu einem Thema, das nach Futter für juristische Feinschmecker klingt, begünstigt die umfassende Immunität der Sektion 230 das schlechte Verhalten der Tech-Konzerne. Ist also hier die Frage, und das war hier die Überschrift. Und der Titel enthält aber großes Rohpotenzial, muss man sagen, für den Silicon Valley-Konzerne. Und Sektion 230 des Communications Act legt hier fest, nämlich, dass Betreiber von Internetplattformen oder Plattformen hier wie Facebook und Twitter zum Beispiel nicht automatisch für strafbare Inhalte auf ihren Plattformen haften, selbst wenn sie andere Inhalte auf der Plattform hier moderieren zum Beispiel. Für die sozialen Netzwerke in ihrer heutigen Form ist der Passus essentiell, müsste Facebook für jede potenzielle justiziable Beleidigung in jedem Post seiner mehr als 2 Milliarden weltweiten Nutzer haften, müsste es sehr strikte Filteralgorithmen hier wirklich konzipieren und noch weit größere Armeen von Moderatoren als bisher schon beschäftigen, was dann auch wieder viel mehr Kosten bringen würde und auf die Marge drückt. Das wäre nicht nur teuer, sondern wahrscheinlich müssten auch Nutzer bei jedem Post auf eine Freigabe durch einen Moderator warten und bestimmte Sachen würden also dann auch zensiert werden. Wo ist da immer die Grenze, muss man sagen. Trump wurde 65 Mal zensiert, mit Anführungsstrichen. Biden zum Beispiel gar nicht. Wird auch mal oft gesagt, dass die Tech-Konzerne ja aus einem liberalen linken Mindset kommen, aus einer Gedankenwelt, aus diesen Bereichen, wobei sie ja gar nicht liberal agieren. Sie sind ja ganz glasklare kapitalistische Unternehmen, die da immer jede Schlupfloch, jede Steuererleichterung und jede Maximierung von Gewinn ja nutzen. Aber von Mindset sehr, die Leute, die da arbeiten, die in bestimmten Elite-Unis studiert haben, haben ein sehr liberales Mindset und das könnte daran liegen, dass mehr konservative Inhalte auch zensiert werden. Das hat auch hier Ted Cruz, Jack Dorsey von Twitter vorgeworfen. Besonders wütend sind die Republikaner über den Umgang der Kurznachrichtenplattform mit einem vor 2 Wochen erschienenen Report der Boulevardzeitung New York Post über Joe Bidens Sohn Hunter. Die Zeitung, die wieder wie der Sender Fox News zum Reich des konservativen Medienunternehmens von Robert Murdoch gehört, hatte über vermeintliche für Joe Biden komprimierende E-Mails berichtet. Da geht es um Korruptionsvorwürfe. Twitter stoppte nicht nur die Verbreitung des Tweets der New York Post, die ja an sich schon eine seriöse Zeitung ist, sondern sperrte sogar jeden Link zu der Geschichte. Eine beispiellose Maßnahme, muss man wirklich sagen. Wenige Tage später entschuldigte sich Dorsey dafür, die Sperre nicht besser erklärt zu haben. In der Kongressanhörung, zu der Dorsey zugeschaltet ist, verteidigt er hier Twitters Vorgehen nur teilweise. Twitter verbietet hier die Verbreitung von Dokumenten, die durch Internet-Hacks öffentlich wurden, weil die New York Post die direkte Dokumente zeigte und unklar war, woher sie auch stammten, hatten wir das Gefühl, dass die diese Regel auch hier verletzen. Die Sperre des Links sei jedoch ein Flüchtigkeitsfehler gewesen. Unser Team traf eine schnelle Entscheidung, die wir inzwischen geändert haben. Die Verbreitung durch Twitters Algorithmen sei immer noch eingeschränkt. Wer den Link aber sucht, findet ihn auch, wurde hier als Entschuldigung angeführt. Ich muss ja sogar sagen, dass die Sekretärin von Donald Trump, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, auch diesen Link da veröffentlicht hat, zum Beispiel, der wurde hier gesperrt. Das ist schon ein extremer Eingriff, weil ja auch die Zeitungen und die Vorwürfe, wie es aussieht, auch nicht ganz unbegründet sind nach jetzigem Stand. Also, die Frage ist, was sollen die Nutzer sehen können? Dorsey bekommt hier dabei Schützenhilfe von zwei Konkurrenten, Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Auch dessen Netzwerk war ja dagegen die New York Post-Geschichte auch vorgegangen, hat allerdings nur die automatische Verbreitung durch Facebooks Empfehlungsalgorithmen eingeschränkt. Eine der Bedrohungen, auf die uns das FBI hingewiesen hat, war eine Hack-and-Leak-Operation in den Wochen vor der Wahl, sagte Zuckerberg dazu. 50 ehemalige Mitarbeiter von US-Geheimdiensten hatten öffentlich erklärt, die Geschichte trüge Züge einer russischen Desinformationskampagne, bei der gehackte oder gar gefälschte, scheinbar blamable Informationen für einen Kandidaten kurz vor der Wahl veröffentlicht, lanciert werden könnten, zum Beispiel. Und man muss sagen, Facebook und seine Medien haben ja einen extremen Anteil daran, warum Donald Trump zum Beispiel vor 4 Jahren gewonnen hat. Und da wollte Facebook zum Beispiel gucken, dass es nicht so eine große Wahl Entscheidung mit bewirken kann. In der Tat nehmen die Plattformen seit einigen Monaten deutlich größeren Einfluss darauf, was ihre Nutzer dort sehen können, muss man sagen. Facebook weist seit Beginn der Corona-Pandemie prominent auf als gesichert geltende Informationen zur Vergütung des Coronavirus hin und hindert Fehlinformationen zu dem Thema an der Verbreitung. Zum Beispiel auch auf YouTube kriegt man immer einen Hinweis zu den aktuellen Informationen über die Corona-Pandemie. Ähnlich geht das Netzwerk gegen Lügen über das US-Wahlprozess auch vor, wenn es hier um die Briefwahl zum Beispiel geht. Trump versieht viele Tweets von, muss man sagen, Twitter versieht hier viele Tweets von Trump, oft als Lüge oder angeblichen Wahlbetrug beinhaltenden, sage ich mal, demokratische Wähler oder auch hier ein Warnlabel wird dann immer von Twitter gelegt, was Republikaner wie Blackburn als Zensur bezeichnen, wenn hier bestimmte Sachen gelabelt werden, besonders vom Präsidenten, aber andere Sachen auf Twitter, die rassistisch, hasserfüllt sind, zum Beispiel gewaltverherrlichend, wird gar nicht beachtet. Nur hier der wichtigste Mann auf der Welt, kann man sagen, der bekannteste Mann auf der Welt, auf jeden Fall der amerikanische Präsident, der natürlich ein besonderes Augenmerk ist, der wird also immer sehr stark beobachtet. Das liegt wohl auch an diesem Paradox der Kritiker, dass Dorsey in seinen Eingangsvortrag anspricht, Sektion 230 zu entfernen, führt zur Entfernung hier freier Meinungsäußerung im Internet, als gerade das, was Cruz und andere Republikaner angeblich verhindern wollen. Also er dreht das Argument um, er sagt, wenn wir diese Sektion 230 erfüllen müssen, dann ist es so, dann haben wir diesen Standard, dass wir dafür haftbar gemacht werden, was hier gepostet wird, dann wird ganz, ganz viel zensiert, dann müssen wir eigentlich alles löschen, was nur ein bisschen kontrovers auch ist, weil es kann sehr, sehr schnell sein, dass wir dann eine Million-Dollar-Klage am Hals haben. Das können wir als Unternehmen, was auch Verantwortung hat für seine Mitarbeiter, für seine Aktionäre, hier also nicht hinnehmen wollen. Und das soll dazu führen, dass ganz, ganz viel noch mehr gelöscht wird. Eine substanzielle politische Debatte bleibt daher auch in knapp 4 Stunden Anhörungen auch weiter aus. Demokraten im Ausschuss sonst selten unkritisch gegenüber diesen großen Tech-Plattformen beklagen sich über das politische Theater der Mehrheitsfraktionen hier von Republikanern. Das hier ist ein Versuch, die Chefs von Privatunternehmen rumzuschubsen, damit sie einen Anschlag auf unseren Präsidentschaftskandidaten zulassen, sagt der demokratische Senator aus Hawaii, Brian Schatz. Das ist eine Blamage. Als Demokraten hier doch wieder ein paar positive Stimmen für die Tech-Unternehmen, bei Demokraten ja die linke Fraktion besonders dafür doch Werbung macht, diese großen Unternehmen zu reglementieren zum Beispiel und zu sagen, auch eine mögliche Aufspaltung voranzuführen. Aber hier zum Beispiel gibt es auch doch in mehreren Reihen, wird gute Lobbyarbeit geleistet von den großen Unternehmen. Wie es aussieht, also Zerschlagung ist sehr unwahrscheinlich, kommt dazu. Und weiterhin dreht sich gerade die Stimmung, dass die Unternehmen weiter so groß bleiben müssen. Einmal für den Kunden, dass Facebook wirklich die ganze User Experience hier ausführen kann. Und weiterhin müssen diese großen Unternehmen auch ein Gegengewicht bilden gegen die großen Staatsunternehmen aus China. Die USA und China werden auch die nächsten Monate stark gegeneinander geraten. Auch nach der Corona-Pandemie, auch wenn Joe Biden gewinnen wird, wird die Verhältnis mit China nicht besser werden. Es ist ein Kampf zweier Systeme und zweier Weltmächte und da kann nur eine Weltmacht führend sein. Und das wird die nächsten Jahrzehnte ein großes Thema bleiben. Und dafür braucht man in Amerika auch große Konzerne. Und da werden wir sehen, wie sich diese Geschichte aber weiterentwickelt. Es kommt also darauf an, welche Personen hier also wirklich die Mehrheitsführer werden. Wie stark hier Twitter, Facebook und Google, aber auch Apple und Amazon, die großen Tech-Konzerne, hier in die Pflicht genommen werden. Wir gucken uns bei der nächsten Sendung ein ganz großes Thema an, was ja viele sehr interessiert, besonders viele Deutschanleger wieder. Und das ist Big Oil, die große Ölindustrie. Sie leidet, es ist das schlimmste Jahr, was die Ölindustrie je erlebt hat. Hohe Verluste, die Aktienkurse sind eine absolute Katastrophe. Chevron, BP, Total, Shell, Exxon, Mobil, alle minus insgesamt 36,4 Milliarden Dollar, muss man sagen, hier gemacht. Und man muss sagen, es gab Gewinne, Dividendenzahlungen, beliebte Aktien waren als sicher, als relativ wenig volatil, muss man sagen. Aber wie es aussieht, ist das Geschäft jetzt vorbei. Die weltweit in Millionen Barrel pro Tag sind seit der Corona-Pandemie extrem gesunken, auch jetzt auf einem niedrigen Niveau. Wir haben einen Ölpreis von 40 Dollar. Das Konzern ist noch hier im Ölfieber, muss man weiter sagen. Und wie wird sich das alles weiterentwickeln? Die Kluft zwischen europäischen Ölmultis und ihren nordamerikanischen Konkurrenten, es wird auch hier immer größer, muss man sagen. Wie sieht es hier mit Shell aus? Und deswegen werden wir uns also in der nächsten Folge mal mit Shell wirklich beschäftigen, eine kleine Aktienanalyse dazu machen. Und es geht hier um Überlebenskampf eines Ölgigantens. Was passiert mit der Dividende? Wie sind die Zukunftsaussichten? Ist die Shell-Aktie momentan, hat sich wieder ein bisschen erholt. Sie war auch mal ganz kurz unter 10 Euro. Jetzt ist sie erstmal wieder auf 11 Euro gestiegen. Wenn die Corona-Pandemie sich aber weiter verstärken wird, dann wird der Ölpreis noch weiter absacken. Dann werden wir auch wieder Shell unter 10 Euro sehen werden. Ist es dann ein möglicher Kauf? Never sell Shell. Hat man hier ein großes Potenzial, auch über 100%, vielleicht in den nächsten Jahren? Oder sollte man eher doch die Hände weglassen? Denn sonst verbrennt man sich daran. Das ist unser nächstes Thema. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über die Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.